Peter Lynch, der Börse einen Schritt voraus. Wie auch Sie mit Aktien verdienen können. Gelesen von Heiner Lenz und Arvid Schalle.
Frage: Warum solltest du dich für einen Börsenratgeber aus dem Jahr 1989 interessieren? Tja, ganz einfach. Das Buch hat sich über die Zeit zu einem echten Klassiker entwickelt. Natürlich hat sich mittlerweile an den Finanzmärkten einiges getan. Doch die Prinzipien, die Peter Lynch in Der Börse einen Schritt voraus erklärt, sind nach wie vor gültig. Das ist auch der Grund, warum das Buch seit seiner Ersterscheinung immer wieder neu aufgelegt wird. Und zwar ohne große Aktualisierungen. Denn die Botschaft von Peter Lynch ist heute noch genauso wahr wie damals. Sie lautet: Man muss kein Börsenprofi sein, um erfolgreich in Aktien zu investieren. Du brauchst weder Insider-Informationen aus New York, noch musst du dich tagelang durch Geschäftsberichte und Charts wühlen. Du brauchst nur Interesse, Aufmerksamkeit und gesunden Menschenverstand. Mit diesen drei Eigenschaften bist du sogar im Vorteil gegenüber vielen professionellen Investoren und kannst daher auch bessere Gewinne erzielen. Wie das geht, findest du in diesen Blinks heraus.
Blink Nummer 1: Du bist kein Profi, umso besser.
Die gute Nachricht gleich vorab: Selbst wenn du jetzt noch null Ahnung von Aktien hast, kannst du an der Börse schon bald mehr Gewinne einfahren als mancher Profi. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Sehen wir uns an, was dahinter steckt. Kurz gesagt haben wir als Kleinanlegerin einen gewissen Informationsvorteil. Börsenprofis und Fondsmanager investieren über alle Branchen hinweg. Sie kennen sich zwar bestens mit Zahlen und Charts aus, sind aber in der Regel keine Spezialisten auf einem bestimmten praktischen Gebiet. Du hingegen hast gleich mehrere Lebensbereiche, in denen du dich besonders gut auskennst. Du bist zum Beispiel Experte für deinen Wohnort und dein Viertel. Du weißt bestens darüber Bescheid, was du gerne einkaufst. Und nicht zuletzt hast du vermutlich auch noch einen Job, der dir jede Menge Insiderwissen aus einer bestimmten Branche verschafft. Und als Sahnehäubchen on top kommt vielleicht noch ein Hobby, in dem du ebenfalls Expertenwissen aufgebaut hast. In all diesen Bereichen kannst du vielversprechende Unternehmen finden, in deren Aktien du investieren könntest. Und zwar früher als die Profis. Denn die haben eine Aktie erst auf dem Schirm, wenn sie schon erfolgreich ist. In deinem Umfeld kannst du allerdings Aktien aufspüren, die noch vor ihrem Durchbruch stehen. Dieser Vorteil kann dir eine Menge Geld einbringen. Geh also mit offenen Augen durch deinen Alltag. Nehmen wir zum Beispiel an, du bist Friseur und deine Kunden fragen seit kurzem ständig nach einer ganz bestimmten Pflegespülung. Dann könnte es sich lohnen, mal zu recherchieren, ob der Hersteller bereits an der Börse notiert ist. Die Chancen stehen gut, dass sich seine Aktien positiv entwickeln werden. Mit genau dieser Methode hat es auch Peter Lynch zu seinem Vermögen gebracht. Seine Kinder wollten beispielsweise Mitte der 80er Jahre unbedingt einen Rechner von Apple für die Schule haben. Er kaufte einen, war begeistert und entschloss sich, auch gleich in ein paar Apple-Aktien zu investieren. Eine ziemlich gute Idee, wie du dir vielleicht vorstellen kannst.
Das bedeutet, egal welchen Beruf du hast, in irgendeinem Bereich kennst du dich besser aus als Anlageprofis. Dieser Wissensvorsprung ist bares Geld wert.
Ganz grundsätzlich solltest du dich auf Investments konzentrieren, von denen du zumindest halbwegs eine Ahnung hast. Investiere also lieber in Coca-Cola als in irgendeine neue Speichertechnologie, die du nicht verstehst und deren Auswirkungen du nicht überblickst.
Blink Nummer 2: Hör nicht auf die Fondsmanager.
Ja gut, denkst du dir jetzt vielleicht, aber wenn Privatleute sowieso besser investieren können, warum gibt es dann so viele Analysten und Fondsmanager? Das liegt daran, dass viele Menschen und Institutionen zwar gerne an der Börse investieren, sich aber nicht mit der Auswahl einzelner Aktien beschäftigen wollen. Deswegen investieren sie lieber in Fonds und überlassen diese Arbeit den Profis. Und jetzt kommt das große Aber. Fondsmanager und institutionelle Investoren sind einer Menge Regeln unterworfen, die für dich als Privatanleger nicht gelten. Viele von ihnen dürfen zum Beispiel nicht in stagnierende Branchen investieren, selbst wenn auch dort einige Unternehmen gute Gewinne machen. Außerdem dürfen sie immer nur einen bestimmten Prozentsatz des Fondsvermögens in ein einzelnes Unternehmen investieren. Grundsätzlich tendieren Analysten außerdem dazu, Aktien zu empfehlen, die als sichere Bank gelten. Der Grund dafür ist schlicht und einfach der, dass sie ihren Job gerne behalten wollen. Wenn ein Analyst seiner Auftraggeberin zum Beispiel die Aktie von IBM empfiehlt und die dann in den Keller rauscht, fragt die Anlegerin, was ist mit IBM los? Wenn der Berater hingegen einen kleinen Betrieb empfiehlt, der Möbel aus Eierschalen konstruiert und dessen Aktie floppt, dann heißt es, was zur Hölle ist mit diesem Berater los? Eine Aktie ist offiziell erst dann attraktiv, wenn sie von großen Institutionen und Analysten auf eine Liste mit empfehlenswerten Aktien gesetzt wird. Das gilt ganz besonders für Banken, Pensionsfonds und Versicherungen, die häufig mit Listen genehmigter und nicht genehmigter Aktien arbeiten. Das Problem dabei: Wenn eine Aktie offiziell als gut eingestuft ist, kaufen alle. Und dann ist es eben auch schon zu spät, um noch große Gewinnspannen zu erzielen. Und genau hier liegt dein Vorteil als Privatanleger. Du kannst theoretisch alle Aktien kaufen, die du willst. Daraus folgt aber auch, dass du nicht auf die großen Fondsmanager hören solltest, denn deren Empfehlungen sind meistens alles andere als heiße Tipps.
Halten wir fest, Börsenprofis sind strengen Regeln unterworfen, du hingegen hast die Freiheit, so zu investieren, wie du es für richtig hältst.
Du solltest aber auch nicht unbedingt auf deinen Anlageberater hören. Denn der verdient sein Geld damit, dass du Aktien kaufst und verkaufst. Nicht damit, dass du Gewinne machst. Was also tun? Woran solltest du dich orientieren? Na, an den Zahlen und an deinem Verstand. Keine Sorge, es ist gar nicht so kompliziert.
Link Nummer 3. Wenn du das Zeug dazu hast, mach dich auf die Suche.
Du bist bereit, deine Karriere als nächster Warren Buffett zu starten? Immer langsam mit den jungen Pferden. Bevor du deine erste Aktie kaufst, solltest du erst einmal herausfinden, ob du überhaupt das Zeug zum Börsenheld hast. Dabei helfen dir drei Fragen. Peter Lynchs erste Frage an seine Leserinnen und Leser lautet: Besitzt du ein Haus oder eine Eigentumswohnung? Falls nicht, solltest du in Erwägung ziehen, zunächst in eine Immobilie zu investieren. Die sind nämlich wirklich eine hervorragende Anlage, in der du auch noch wohnen kannst. Frage Nummer 2. Benötigst du das Geld für etwas anderes? Wenn du zum Beispiel in 2 Jahren deinen Studienkredit zurückzahlen musst, solltest du das Geld dafür nicht an der Börse investieren. Dazu solltest du wirklich nur Geld nehmen, das du übrig hast. Die dritte und wichtigste Frage lautet: Hast du den richtigen Charakter für die Börse? Hier solltest du sehr ehrlich zu dir selbst sein, denn ansonsten wirst du vielleicht nicht nur arm, sondern auch unglücklich. Menschen, die erfolgreich an der Börse investieren wollen, brauchen Geduld, Objektivität, Selbstvertrauen, Ausdauer und Flexibilität. Außerdem ist emotionale Unabhängigkeit wichtig. Kannst du gelassen bleiben, wenn alle anderen in Panik verfallen? Und noch eine wichtige Eigenschaft, ohne die du dich schwer tun wirst: die Fähigkeit, Fehler einzugestehen und aus ihnen zu lernen. Außerdem solltest du entscheidungsfreudig sein. Das bedeutet, dass du bereit bist, Risiken einzugehen, auch wenn du noch nicht alle Informationen zur Verfügung hast. Deine persönliche Börsenampel steht auf grün. Du hast ein wenig Geld auf der hohen Kante und den Charakter einer abgebrühten Pokerspielerin. Dann musst du nur noch den richtigen Zeitpunkt finden, um die Manege des Börsenzirkus zu betreten. Das ist zum Glück sehr einfach, denn der richtige Moment ist genau jetzt. Es ist egal, wie es dem Markt gerade geht. Es spielt keine Rolle, wie sich die Branche momentan macht. Es ist auch zweitrangig, wie teuer die Aktie gerade ist. Wenn du ein aussichtsreiches Unternehmen findest, ist jetzt die Zeit zu investieren.
Kurz gesagt, wenn deine persönlichen Voraussetzungen stimmen, gibt es keinen falschen Zeitpunkt für die Jagd auf vielversprechende Unternehmen.
Du kannst dir vermutlich ungefähr vorstellen, was ein gutes Unternehmen ausmacht. Aber was macht eigentlich eine Aktie zu einem guten Investment?
Blink Nummer 4. Die ideale Aktie ist unappetitlich, trist und langweilig.
Bitte was? Warum solltest du in unappetitliche, öde Aktien investieren? Die Antwort liegt in der Psychologie der Märkte. Niemand ist besonders heiß darauf, in eine langweilige oder abstoßende Sache zu investieren. Deswegen finden diese Aktien wenig Käufer und sind im Verhältnis zu ihrem Wert oft unterbewertet. Und genau aus diesem Grund lässt sich mit unbeliebten Aktien der meiste Gewinn erzielen. Wie sieht sie also aus, die ideale Aktie? Beginnen wir mit dem Firmennamen. Der sollte bestenfalls unoriginell oder sogar lächerlich sein. Ein Investment in Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX wäre zum Beispiel aufregend und sexy. Ein Investment in Bob Evans Farms ist todlangweilig, bringt aber vermutlich mehr ein. Und darum geht es doch, oder? Außerdem hilft es, wenn das Unternehmen spaßfreie, eklige oder gar deprimierende Produkte bzw. Dienstleistungen anbietet. Stell dir vor, du solltest dich zwischen einer Aktie für einen neuartigen Raketenantrieb und einer für Schraubverschlüsse entscheiden. Welche würdest du wählen? Die Antwort kommt bei den meisten Raketen schnell. Und genau deshalb sind Schraubverschlüsse das bessere, weil unterschätzte Investment. Vorausgesetzt natürlich, die Zahlen beider Unternehmen stimmen. Gleiches trifft zum Beispiel auf Bestattungsunternehmen zu. Oder auf Firmen, die Toilettenhäuschen vermieten. Chronisch unterbewertet. Außerdem solltest du die Augen offen halten nach Unternehmen, für die sich Analysten und institutionelle Anleger nicht interessieren. Wenn jahrelang kein Börsenprofi mehr zu Besuch war, ist die Chance groß, dass das Unternehmen unter dem Radar der Meute hindurchgeht und deswegen unterbewertet ist. Einen zusätzlichen Pluspunkt bekommen Unternehmen, die in einer stagnierenden Branche angesiedelt sind. Alle wollen in Boombranchen wie künstliche Intelligenz oder erneuerbare Energien investieren. Der Markt für Schraubverschlüsse hingegen wächst schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Trotzdem kann ein solider Hersteller hier große Gewinne einfahren. Und hier noch ein letzter Hinweis darauf, dass du eine gute Aktie gefunden hast. Die Manager und Angestellten investieren selbst in die Aktie des Unternehmens, bei dem sie beschäftigt sind. Wenn die Mitarbeitenden vom zukünftigen Erfolg überzeugt sind, dann kannst du es auch sein.
Auf den Punkt gebracht, die besten Aktien sind diejenigen, die andere Anleger verschmähen.
Aha, Aktien, die keiner mag, sind also gute Aktien. Und was sind dann tendenziell schlechte Aktien?
Blink Nummer 5. Aktien, von denen du die Finger lassen solltest.
Die verquere Logik, die du im letzten Blink kennengelernt hast, gilt auch umgekehrt. Je mehr Menschen, die aufgeregt und begeistert eine bestimmte Aktie ans Herz legen wollen, desto misstrauischer solltest du sein. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um ein schlechtes Investment. Warum? Die Preise entwickeln sich mit der Stimmung der Anlegerinnen und Anleger. Sobald eine Aktie besonders gefragt ist, schießt der Preis in die Höhe. Dadurch besteht die Gefahr, dass die angebliche Superaktie stark überbewertet wird. Das geht so lange gut, bis sich jemand mit wachem Verstand die Geschäftszahlen genauer ansieht und daraus schlussfolgert, dass die Aktie viel zu teuer ist. Und schon geht der Kurs steil nach unten. Das gleiche gilt für Geheimtipps zu brandneuen, revolutionären, bahnbrechenden Produkten. Ob sie wirklich so phänomenal sind, muss sich erst zeigen. Warte deshalb lieber ab, bis sie zumindest ein wenig Erfolg am Markt haben, bevor du einsteigst. Ein weiteres Risiko ist, dass sich Unternehmen verdiversifizieren, also zu viele Geschäftsfelder aufziehen, mit denen sie sich verzetteln. Wenn eine Restaurantkette plötzlich einen Kosmetikproduzenten aufkauft, kann das leicht schiefgehen. In anderen Fällen können aber auch Synergien entstehen. Wenn etwa eine Spa-Kette einen Kosmetikproduzenten kauft, sieht die Sache schon anders aus. Vorsicht ist auch bei Zulieferern geboten, die von einem Abnehmer besonders abhängig sind. Wenn zum Beispiel ein Hersteller von Elektronikteilen vorwiegend an IBM verkauft, trägst du nicht nur das Risiko dieses Unternehmens, sondern zusätzlich das von IBM. Andererseits könnte IBM auch plötzlich beschließen, woanders einzukaufen oder die Komponenten selbst herzustellen. Außerdem solltest du keine Aktien von Unternehmen kaufen, deren Gewinnaussichten du nicht genau analysiert hast. Wie eine solche Analyse aussieht, ist das Thema der nächsten Blinks. Für den Moment nur so viel. Kaufe eine Aktie erst, wenn du dir ziemlich sicher bist, dass die Zukunftspläne des Unternehmens tatsächlich aufgehen werden.
Was lernen wir daraus? Lass die Finger von hippen Aktien und von undurchdachten Spontankäufen.
Nachdem wir die wichtigsten Basics geklärt haben, machen wir uns nun ans Kleingedruckte. Nehmen wir an, du hast ein vielversprechendes Unternehmen gefunden, das die großen Investoren noch nicht auf dem Radar haben. Wie kannst du möglichst sicher gehen, dass du mit dem Investment eine gute Entscheidung triffst?
Blink Nummer 6. Finde heraus, mit welcher Art von Aktie du es zu tun hast.
Keine Sorge. Meistens reichen schon ein paar Stunden, um ein Unternehmen ziemlich effektiv zu durchleuchten. Dabei gehst du am besten in drei Schritten vor. Erstens bestimmst du, um was für eine Art von Aktie es sich handelt. Zweitens analysierst du die Kennzahlen und im dritten Schritt machst du dich an die Detektivarbeit. In diesem Blink nehmen wir den ersten Schritt genauer unter die Lupe. Wir bestimmen also die Art der Aktie. Dazu ordnet Peter Lynch Aktien in 6 verschiedene Kategorien ein, wobei jede Kategorie ihre eigenen Vorteile mit sich bringt. Die erste Kategorie bilden die wachstumsschwachen Aktien, die im Vergleich zur Gesamtwirtschaft nur wenig zulegen. Im Schnitt sind das um die 3% jährlich. Das klingt zunächst uninteressant, doch der Vorteil ist, dass die betreffenden Konzerne oft Dividenden an ihre Anleger ausschütten. Die zweite Kategorie sind stetig wachsende Aktien. Dazu gehören zum Beispiel Procter & Gamble oder auch Kellogg's. Sie wachsen zwischen 5% und 20% pro Jahr und können eine gute Absicherung gegen Krisen sein. Schließlich essen die Leute auch in einer Rezession noch ihre Frühstücksflocken. Die dritte Kategorie sind wachstumsstarke Aktien, ab 20% Zuwachs pro Jahr. Dein Ziel ist es, möglichst viele von diesen Aktien zu finden. Kategorie Nummer 4 sind zyklische Aktien. Sie gehen immer mal wieder rauf und runter, und zwar ziemlich regelmäßig. Hierzu zählen zum Beispiel Automobilhersteller und Fluggesellschaften. In einer Wirtschaftskrise kaufen die Leute weniger Autos und fliegen seltener in den Urlaub. Häufig holen die Menschen ihre Urlaubsreisen und Autokäufe aber nach, sobald die Krise vorbei ist. Wenn du solche Zyklen realistisch einschätzt, kannst du auch mit diesen Aktien hohe Gewinne einstreichen. Die fünfte Kategorie sind substanzspekulative Aktien. Dabei geht es um Unternehmen, deren Aktien unterbewertet sind, weil sie über wichtige Substanz verfügen. Stell dir zum Beispiel einen Agrarkonzern vor, der nicht besonders erfolgreich ist, aber jede Menge Felder besitzt, die in teures Bauland umgewandelt werden könnten. Die sechste Kategorie bilden sogenannte Turnaround-Werte. Das sind Unternehmen in Not, deren Aktien spektakulär billig sind, die dann aber noch einmal die Kurve kriegen, sodass die Kurse wieder steigen. Hier verbirgt sich enormes Gewinnpotenzial.
Das ist also der erste Schritt auf dem Weg zur Wunschaktie. Ordne die Aktie einer von 6 Kategorien zu und wäge die Gewinnaussichten mit den Risiken ab.
Du weißt, in welche Kategorie deine Wunschaktie fällt? Dann ist es Zeit für den zweiten Schritt: das Analysieren der Kennzahlen.
Blink Nummer 7. Die wichtigsten Kennzahlen.
Du hast es bestimmt schon geahnt. Ganz ohne einen Blick in die Geschäfts- und Quartalsberichte geht es nicht. Die ersten Seiten mit den Hochglanzfotos kannst du allerdings getrost überblättern. Uns interessieren die kleingedruckten Tabellen im zweiten Teil der Berichte. Hier findest du entscheidende Kennzahlen, die dir viel über den Zustand und die Aussichten eines Unternehmens verraten. Beginnen wir mit dem KGV, dem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Dabei vergleichst du die Entwicklung des Aktienkurses mit der Entwicklung der Gewinne. Normalerweise sind Aktien, deren Kurs unterhalb der Gewinnlinie liegt, unterbewertet und deswegen eine gute Investition. Praktischerweise steht das KGV in den meisten Berichten direkt bei den Kennzahlen der Aktien dabei. Heute findest du alle relevanten Informationen dazu, aber auch problemlos im Internet. Als Faustregel gilt, dass ein extrem hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis eigentlich immer schlecht ist. Falls du dich für ein bestimmtes Produkt begeisterst, solltest du dich vor allem über dessen Umsatzanteil informieren. In den 1970er Jahren waren zum Beispiel Pampers der Hit. Nahezu alle Eltern stiegen damals auf die neuen Einwegwindeln um. Das hatte allerdings kaum Auswirkungen auf den Aktienkurs des Herstellers Procter & Gamble, denn Pampers machten nur einen winzigen Teil der Gesamteinnahmen des Konzerns aus. Außerdem solltest du unbedingt den Cashflow unter die Lupe nehmen, also das Geld, das dem Unternehmen zufließt. Besonders wichtig ist hier der freie Cashflow. Dieser Wert beschreibt, was übrig bleibt, wenn man die durchschnittlichen Investitionsausgaben abzieht. In den Geschäftsberichten finden sich noch viele weitere spannende Zahlen, darunter der Gewinn vor Steuern, die Barreserven, der Verschuldungsgrad oder der Buchwert. Nimm dir ruhig ein wenig Zeit, um dich in das Thema einzuarbeiten. Auch nach einem Aktienkauf solltest du diese Kennzahlen regelmäßig überprüfen. So erkennst du, wann der Zeitpunkt gekommen ist, um eine Aktie wieder abzustoßen.
Bevor du investierst, solltest du dich im zweiten Schritt also unbedingt mit den grundlegenden Kennzahlen des betreffenden Unternehmens befassen. Besonders hervorzuheben sind das Kurs-Gewinn-Verhältnis, der Umsatzanteil und der Cashflow.
Wenn du dich jetzt durch das Kleingedruckte gearbeitet hast, geht es im dritten Schritt unserer Analyse ans Eingemachte.
Blink Nummer 8. Werde zum Detektiv.
Im dritten Schritt deiner Analyse darfst du im Stil Sherlock Holmes die Tabakspfeife herausholen, denn du wirst zum Privatermittler. Dabei hast du einen großen Vorteil auf deiner Seite. Unternehmen wollen, dass du ihre Aktien kaufst, deswegen sind sie sehr freigebig mit Informationen. Große Investoren bekommen sogar regelmäßig Besuch von Unternehmensvertretern, die dann ihre Zahlen präsentieren. Aber auch als Privatanleger kommst du an alle Informationen, die dich jenseits der Geschäftsberichte interessieren. Allerdings braucht es dafür etwas Eigeninitiative. Du kannst zum Beispiel zum Telefon greifen und bei den Unternehmen anrufen. Lass dich mit der Abteilung für Investor Relations verbinden. In dem Gespräch solltest du möglichst professionell wirken. Normalerweise freuen sich die Mitarbeitenden über deinen Anruf. Wenn dein Gesprächspartner jedoch eher reserviert daherkommt, darfst du auch ruhig bluffen. Behaupte zum Beispiel, dass du bereits 20.000 Aktien des Unternehmens besitzt und darüber nachdenkst, zu verdoppeln. Dann stellst du möglichst spezifische und gut vorbereitete Fragen, wie etwa: Welchen Einfluss wird das neue Produkt X auf die Ertragslage im laufenden Geschäftsjahr haben? Wenn du gerade in der Nähe bist, kannst du dem Unternehmen auch einen persönlichen Besuch abstatten. Eine Aktionärsversammlung bietet sich dafür an. Du kannst aber tatsächlich auch einen Termin vereinbaren oder sogar einfach hereinspazieren und fragen, ob du mit jemandem sprechen kannst, der für die Aktionäre zuständig ist. Der Vorteil dabei? Du verschaffst dir einen persönlichen Eindruck, sowohl vom Unternehmenssitz als auch von den Mitarbeitenden. Und natürlich solltest du auch an der Basis recherchieren. Wenn du zum Beispiel in eine Hotelkette investieren willst, könntest du ja ein paar Tage in einem ihrer Häuser übernachten. Wenn es um einen Hersteller von Luxusautos geht, zieh dich schick an und mach einen Ausflug zum nächsten Golfclub. Sobald der nächste Golfer auf dem Parkplatz aus seinem kostspieligen Gefährt steigt, sprich ihn an. Behaupte, dass du dir überlegst, das gleiche Modell zu kaufen und frag ihn, ob er zufrieden ist. Solche Recherchen verschaffen dir Einsichten, von denen die Fondsmanager an der Wall Street nur träumen können.
In unserem dritten Schritt wird es also praktisch. Informiere dich vor Ort über das Unternehmen, geh an die Basis, sprich mit den Kunden. Je mehr du über ein Unternehmen in Erfahrung bringst, desto besser.
Nach einer solchen Analyse solltest du einen recht guten Überblick haben, ob sich eine Investition in ein bestimmtes Unternehmen auszahlt. Ist das der Fall, heißt es zuschlagen. Du kaufst deine ersten Aktien und schaffst damit die Grundlage deines Depots.
Blink Nummer 9. Gestalte dein Depot.
Wenn du als frisch gebackene Anlegerin dein Depot gestalten willst, tauchen natürlich eine Menge Fragen auf. Welche Aktien soll ich kaufen? Wie viele verschiedene? Und wann soll ich sie wieder verkaufen? Fangen wir mit einer einfachen Frage an. Wie viel Gewinn darfst du erwarten? In guten Jahren können es 30% sein, aber du wirst auch manchmal Verluste einfahren. Das passiert jedem. Dann heißt es, einen kühlen Kopf bewahren und geduldig sein. Ansonsten ist die Gefahr groß, genau im falschen Moment zu verkaufen. Langfristig solltest du so um die 15% Gewinn pro Jahr herausholen. Das ist etwas mehr, als die großen Fonds machen, aber dennoch realistisch. Schließlich bist du flexibler und machst dir außerdem die Arbeit, deine Aktien selbst auszuwählen. Soweit, so gut. Und wie viele Aktien solltest du besitzen? Hier gilt ganz klar, die Qualität ist entscheidend, nicht die Quantität. Du solltest die Aktien von jedem vielversprechenden Unternehmen kaufen, das deine Analyse standhält. Das werden vermutlich so 2 oder 3 pro Jahr sein. Wenn eine gute Gelegenheit auftaucht, schlag zu. Vielleicht hast du jahrelang nur 4 Aktien, vielleicht hast du 20. Was den Gewinn angeht, spielt das kaum eine Rolle. Allerdings ist es durchaus sinnvoll, bei den verschiedenen Aktienkategorien ein wenig zu variieren. Wenn du zum Beispiel einen Turnaround-Wert und einen zyklischen Wert hast, solltest du auch in eine stetig wachsende Aktie investieren, um einen Nervenzusammenbruch bei der nächsten Krise zu vermeiden. Wenn du Aktien kaufst, solltest du außerdem beachten, dass sich die Kurse von großen Unternehmen in der Regel nur wenig bewegen, während die von kleinen Unternehmen häufig enorme Sprünge machen. Nach oben ebenso wie nach unten. Mit einer Coca-Cola-Aktie wirst du also nicht über Nacht reich, aber eben auch nicht arm. Stell dir also einen Mix zusammen, der dein Nervenkostüm nicht überfordert. Dann kannst du dich erst einmal zurücklehnen und beobachten, wie sich die Kurse deiner Aktien entwickeln.
Bei der Depotgestaltung kommt es also auf die Qualität deiner Auswahl und die richtige Mischung an. Und wie gesagt, lass dich nicht von kleinen Kursverlusten beunruhigen, das ist ganz normal.
Gut, aber für immer halten ist ja auch keine Strategie. Also stellen wir im letzten Blink die Gretchenfrage. Woher weißt du, wann es Zeit ist, eine Aktie wieder zu verkaufen und in eine andere zu investieren?
Blink Nummer 10. Kaufen oder verkaufen?
Hier haben wir es wieder mit dem bekannten Dilemma der Börsenpsychologie zu tun. Anleger neigen dazu, immer mit der Herde zu rennen. Wenn der Kurs fällt, verkaufen sie aus Angst vor Verlusten. Dann steigt die Aktie wieder und sie haben genau den Verlust gemacht, vor dem sie sich schützen wollten. Wie kommst du raus aus dieser psychologischen Zwickmühle? Die Idee ist einfach und logisch, aber in der Praxis braucht es dazu starke Nerven. Hör einfach nicht auf das, was die anderen sagen. Und hör auch nicht auf deine Gefühle, sondern orientiere dich möglichst abgebrüht ausschließlich an den Zahlen. Die Zahlen halten alle Antworten für dich parat. Das heißt, du führst im Prinzip die gleiche Analyse noch einmal durch, die du vor dem Kauf der entsprechenden Aktie gemacht hast. Wenn die Zahlen sich nicht großartig verändert haben, behältst du die Aktie. Wenn sie sich verschlechtert haben, verkaufst du sie und investierst das Geld in eine Aktie mit besseren Werten. Nur weil eine Aktie steigt, ist das übrigens noch lange kein Grund, sie zu verkaufen. Denn wer sagt, dass sie nicht noch weiter steigt? Verkaufst du eine erfolgreiche Aktie zu früh, ist das im Prinzip so, als würdest du in deinem Garten die schönsten Blumen herausrupfen und anschließend das Unkraut düngen. Mit anderen Worten, ziemlich unlogisch. Eine einfache, allgemeingültige Strategie gibt es leider nicht, denn du kannst immer etwas falsch machen. Wenn du zum Beispiel beschließt, grundsätzlich zu verkaufen, sobald eine Aktie um 10% gefallen ist, legst du damit nur fest, dass du konstant 10% Verlust machst. Du musst in jedem Einzelfall individuell entscheiden. Dabei spielt auch die Kategorie deiner Aktien eine Rolle. Bei einer zyklischen Aktie ist es zum Beispiel ein schlechtes Zeichen, wenn die Lagerbestände des Unternehmens steigen. Das bedeutet, dass es seine Produkte nicht mehr los wird. Bei schnell wachsenden Aktien hingegen könnte die gleiche Situation bedeuten, dass das Unternehmen seinen Produktionsprozess verbessert hat.
Wann ist also ein guter Zeitpunkt zum Verkaufen, wenn die Zahlen es nahelegen? Sobald du anfängst, auf andere zu hören, wirst du falsche Entscheidungen treffen.
Du siehst, es gibt keine allgemeingültigen Regeln, an die du dich halten kannst, und keine Profis, die dir immer die richtigen Tipps geben. Es gibt nur dich, dein Interesse, deine Entscheidungskraft und deinen Verstand. Aber die reichen aus, um an der Börse Erfolg zu haben.
Das waren unsere Blinks zu dem Investment-Klassiker Der Börse einen Schritt voraus von Peter Lynch. Was haben wir gelernt? Zuallererst haben wir erfahren, dass wir den Börsenprofis voraus haben, dass wir immer schon Spezialwissen mitbringen und keinen starren Investmentregeln unterworfen sind. Einen richtigen Zeitpunkt zum Investieren gibt es nicht. Fang am besten gleich damit an. Angesagte Aktien kannst du getrost vergessen. Es ist klüger, wenn du auf die drögen und unterbewerteten Unternehmen setzt. Wenn du Unternehmen analysierst, achte auf die wichtigsten Kennzahlen. Bei deiner Depotgestaltung kommt es auf die richtige Mischung an. Und am Ende gilt es, auch bei Kursverlusten die Nerven zu behalten. Um es festzuhalten, diese Börsenpsychologie ist ganz schön verzwickt. Weil immer alle in die gleiche Richtung rennen, bleiben wichtige Werte häufig unentdeckt. Wer würde zum Beispiel auf die Idee kommen, in einen Hersteller von Wasserhähnen zu investieren? Vermutlich nicht besonders viele, allerdings zu Unrecht. Die Masco Corporation erfand den heute so üblichen Einhebelmischer. Und ihre Aktie steigerte daraufhin 30 Jahre lang ununterbrochen ihren Wert. Und das, obwohl kein einziger Börsenprofi sie empfohlen hatte. Na, hast du Lust bekommen, dich aufs Börsenparkett zu wagen? Dann viel Erfolg. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.